Schönen guten Morgen. Das war der Predigttext. Cool gelesen, oder? Naja, so ein Prophet, das war so ein prophetischer Text, ist schon spannend. Wir haben Weihnachten und oder fast Weihnachten, Adventszeit, und wir denken nach über dieses Baby in Windeln. Das ist das, was uns die letzten Wochen beschäftigt. Und ich weiß nicht, als die Sterndeuter, von denen ich vor 2 Wochen sprach, dieses Kind in den Windeln dort in der Krippe liegen sahen, ich glaube, die haben was ganz anderes erwartet. Als sie losgezogen sind, diesem Stern nach, und dann dieses Baby fanden, da dachte ich so, ja, Jesus ist immer für eine Überraschung gut. Er übertrifft unsere Erwartungen eigentlich dauernd, und sie kommen zu dieser Krippe und dachten, okay, das ist also der König, mit dem wir gerechnet hatten. Das war ein ganz anderes Bild. Und sie hatten dann tatsächlich diese Erkenntnis astronomischen Ausmaßes, das Kind ist ein König, unter und auf einem ganz besonderen Stern geboren. Den hast du uns eben in der Einleitung gezeigt, dieser Planet Erde. Und der Himmel berührt die Erde, das haben wir gesagt schon mehrfach, als Jesus auf diese Erde kommt. Und das ist faszinierend, total faszinierend. Und in Sachen Stern, über die wir heute Morgen in der Einleitung vom Armin auch schon so ein bisschen was gehört haben, da habe ich ein bisschen Nachhilfeunterricht bekommen in der Vorbereitung. Ich habe ziemlich viel dann auch mit Sternen irgendwie mich beschäftigt. Und da ist mir ein Licht aufgegangen, weil wenn einem Stern gerade jetzt eben in diesem Moment das Licht ausgeht und der 700 Lichtjahre von uns entfernt ist, dann bekomme ich das erst 2722 oder 2723 mit. Das ist so krass. Ich meine, das hat man ja alles mal in der Schule gelernt, wenn man aufgepasst hat. Das war nicht so mein Fall. Aber das ist schon ein sehr, sehr spannendes Thema, wenn man sich mit den Sternen beschäftigt. Und die Astronomen, die erkennen für gewöhnlich an der Farbe von Sternen, wie lang ihr Leben noch ungefähr dauern könnte. Und ich habe einen neuen Freund. Und dieser neue Freund heißt Betai Geuze. Für andere heißt er Betai Geuse oder so, aber Betai Geuze steht in Wikipedia. Und das ist ein Sternchen im Sternbild Orion. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und dieser Stern, der macht in den letzten Jahren tatsächlich von sich reden, weil er nämlich Leuchtkraft verlor. Und als die Astronomen das so gesehen haben, da haben sie gesagt, ja, jetzt hat dieser Stern wahrscheinlich nur noch zwischen 10 Jahren und 20.000 Jahren zu leben. Und ich dachte so, ziemlich präzise Aussage, aber in Sachen Universum ist so eine Aussage zwischen 10 Jahren und 20.000 Jahren wahrscheinlich nicht mehr als bei den Maschinenbauern ein Müh. Aber Müh hatte ich immer schon mit Maßeinheiten. Das war immer so in Mathe. Mathematik und Physik und so war nicht meins. Mein Vater ist heute Morgen hier, ich freue mich. Der wollte mich zum Mess- und Regeltechniker machen, das hat nicht geklappt, weil ich damals nicht mal einen Dreisatz konnte. Also ich rede heute von Dingen, von denen ich keine Ahnung habe, aber ich habe mir so ein bisschen Ahnung wieder angelesen, und dieser Betai Geuze hat mich echt fasziniert. Und gestern Abend habe ich ihn gesucht am Himmel, aber so viel Ahnung hatte ich dann doch nicht, dass ich ihn gefunden habe. Aber gestern Abend hatten wir echt einen schönen Sternenhimmel. Aber Betai Geuze ist wahrscheinlich so um die 600 Lichtjahre entfernt. 600 Lichtjahre ist eine ganze Weile, und er half mir eben, dass mir dieses Licht aufging, was das tatsächlich alles so bedeutet. Und als man 2019 rum merkte, sein Licht geht aus, hat man sich Sorgen gemacht, dass da bald eine Supernova kommt und er dann, bam, irgendwann nicht mehr ist. Aber das Licht kam zurück. Und die Sternforscher, die haben, ich sage das mal mit meinen Worten, vermutet, dass im Universum jemand unheimlich viel Staub aufgewirbelt hat, so dass man den Stern einfach nicht mehr klar erkennen konnte. Dann habe ich weitergesucht und gestern auf der Webseite von der NASA herausgefunden, dass der Betai Geuze wahrscheinlich selbst diesen ganzen Staub aufgewirbelt hat, weil an seiner Oberfläche eine wohl nie dagewesene Explosion gewesen ist, die einfach dafür sorgte, dass die ganze Geschichte ja so viel Staub aufgewirbelt hat. Also eine ziemlich spannende Sache. Ich habe euch noch ein paar Fun Facts mitgebracht. Unsere Erde, die wir eben angeguckt haben, die ist ja recht cool. Das Bild, was du gezeigt hast, ist schön, aber die Erde ist klein. Das wisst ihr alles. Da oben ist die Erde. Das ist der Durchmesser, das wäre die Größe der Erde im Verhältnis zur Sonne. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber ist tatsächlich Fakt. Die Erde hat einen Durchmesser von 12.742 Kilometer. Die Sonne hat einen Durchmesser von 1,38 Millionen Kilometern. Also ist 109 mal größer als der Durchmesser der Erde. Und die Erde passt 1,3 Millionen Mal in die Sonne. Aber ich habe herausgefunden, dass die Sonne eine Angeberin ist, weil die ist selber klein. Wenn man das nämlich vergleicht mit Beteigeuze, der 800 Mal größer ist als die Sonne und einen Durchmesser hat von 1,12 Milliarden Kilometern. Das ist Hammer. Ne? Wenn man das so liest, dann könnte man richtig Lust kriegen, noch ein bisschen weiter zu forschen in Sachen Sterne. Machst du mal ein Bild genau? Da sieht man, wie das Verhältnis dann wäre. Da oben ist die Sonne. Das wäre die Größe der Sonne im Verhältnis zu Beteigeuze. Also ich habe das dann mal versucht, glaube ich, mit Zentimetern umzurechnen oder Metern. Dann wäre die Sonne ein Meter und Beteigeuze wäre ein Kilometer an Durchmesser. Ungefähr so muss man sich das vorstellen. Das ist einfach Hammer. Und mich hat das fasziniert. Und warum erzähle ich euch das? Weil mich das, was da am Himmel passiert, hier unten auf der Erde tatsächlich berührt. Mich begeistert das. Wenn ich das so lese und mir angucke, die Bilder angucke im Internet. Und ich glaube, der Schöpfer will das so, dass uns das begeistert, dass uns das packt, wenn wir uns das angucken. Und warum erzähle ich das noch? Weil ich mir darüber Gedanken gemacht habe, wie das wohl ist bei diesem Licht, das der Beteigeuze aussendet, das 10.000-fach heller ist als die Sonne und das 600 Lichtjahre entfernt. Der vertreibt so viel Dunkelheit, dass ich den hier unten auf der Erde als nur den zehnthellsten Stern wahrnehme, wenn ich weiß, wo er ist. Und das weiß ich noch nicht so genau. Im Sternbild Orion. Aber wo das ist, weiß ich auch noch. Aber es kommt noch. Ich kümmere mich. Aber das hat mich fasziniert. Dieses Universum und so kleine Sterne wie Beteigeuze, weil der ist im Verhältnis zu anderen Sternen, die da draußen existieren, auch wieder klein. Das ist einfach kolossal und das haut mich von den Socken. Was mich aber auch von den Socken haut, ist die Tatsache, dass wir in der Bibel Aussagen finden, die in der Vergangenheit gemacht wurden und die in der Zukunft eingetroffen sind. Und dieser Text, den wir eben gehört haben, den hat Jesaja geschrieben, 700 Jahre bevor Jesus Christus geboren wurde. 700 Jahre vorher. Und zu Christi Geburt wurde das, was Jesaja gesehen hat, Realität. Das Volk, das im Finstern ging, sah ein helles Licht. Und ich dachte so, hat Gott Humor? Kann das sein, dass das nicht nur eine Metapher ist auf Jesus, sondern dass dieses helle Licht, dieser Stern, dem die Sternforscher von damals gefolgt sind, vielleicht auch gemeint ist? Ich weiß es nicht. Aber das Volk, das im Finstern ging, sah ein helles Licht und über denen, die im Land des Totenschattens wohnten, strahlte ein Licht auf. Jesaja 9, Vers 1. In Jesaja 60 steht ein ähnlicher Vers, Licht. Licht als die Metapher für Jesus Christus, der kommen sollte, 700 Jahre vorher. Als Jesus dann geboren wurde und später, als seine Jünger zum Teil dann eben die Evangelien auch aufschrieben, schrieb Johannes davon in Johannes 1, Vers 1 bis 5, etwas chiffriert von dem Wort und sagte, dass das Wort im Anfang bei Gott war und dass dieses Wort alles geschaffen hat. Und dieses Wort war Gott und später in Vers 14 steht, dieses Wort wurde Mensch, sprich Jesus. Und dieser Johannes hat damit eigentlich gesagt, dass dieser Jesus, der da in der Krippe lag, auf den Jesaja 700 Jahre vorher hingewiesen hat, derjenige war, der Beteigeuze und seine Kollegen geschaffen hat. Und der aber auch den Stern geschaffen hat, der die Weisen nach Bethlehem geführt hat. Dieser Gott war Jesus Christus, der selber dafür sorgte, dass ein Stern den Weg weisen würde zu ihm an die Krippe, wo er Mensch wurde. Zu diesem Gott und König, der aus seiner Welt des Himmels auf diese Erde kam und durch seine Berührung dieser Erde, durch Berührung der Leben von uns Menschen, dafür sorgte, dass sich dieses Leben und die Geschichte der Welt und dieses Planeten für immer verändern würde. Denn auch 2000 Jahre später noch reden wir von diesem Jesus. Jesus knipste, wenn man so will, sein Licht an, um der Finsternis das Dunkel auszuknipsen. Und das finde ich total faszinierend. Faszinierend ist, dass Sterne, wenn man sie betrachtet, tatsächlich Wegweiser zum Schöpfer des Universums sind. Und ich kann euch nur ermutigen, dass mal zu machen, euch mal zu beschäftigen mit dem Thema Sterne und Planeten. Man hat ja manchmal ein bisschen Zeit, so im Internet zu surfen. Und ich finde, das begeistert tatsächlich. Also richtig faszinierend, wie Gott das alles geschaffen hat. Und genauso faszinierend eben diese Tatsache, dass Jesaja 700 Jahre im Voraus ein total helles Spotlight auf diesen Jesus und auf diese Krippe geschickt hat in Worten, das sich dann nachher erfüllt. Im Grunde genommen ein Megalicht-Event des Universums, als Jesus geboren wurde. Der Jesaja, ein Prophet. Ja, ich weiß nicht, wie ihr so denkt über diese Geschichten mit Prophetie und so. Jesaja, was war das für ein Typ? Jesaja lebte ja zu einer Zeit und das, was er gesagt hat, hat er auch in diese Zeit hinein gesprochen, in der er gelebt hat. Er war ein Prophet, der insgesamt 4 Jahrzehnte lang für Gott unterwegs war. Auf sehr spannende Weise berufen, kann man lesen in Kapitel 6. Und laut jüdischer Tradition ist Jesaja dann als Märtyrer gestorben, zersägt in einem Baumstamm, weil er sich in diesem Baumstamm versteckte. Also er war einer von den Typen, die den Job von Gott bekommen haben, Klartext zu reden. Und das, was er gesagt hat, war nicht immer angenehm. Da war auch Gericht dabei. Und seine Botschaft, die hing sehr real zusammen mit dem Syro-Ephraimitischen Krieg, 730 vor Christus. Da war also eine ganz konkrete Situation der Dunkelheit, die wir eben in diesem Text auch gehört haben, die seine Zeit ausmachte. Das war das eine. Aber ab Kapitel 9 bis Kapitel 12 haben wir dann so eine Passage, und das war dieser Text auch, den wir gehört haben, die dann eingeleitet wird mit so einem Kontrast, mit so einem Lichtkontrast. Er redet zuerst von Dunkelheit und dann sagt er, aber da kommt ein Licht. Und dieses Licht ist nicht in erster Linie dieser Stern, sondern dieses Licht ist eine Metapher für Jesus Christus. Diese Finsterniszeiten, diese Todesschatten, die gab es damals und wir wissen, die gibt's heute. Und wir denken in erster Linie dann an das, was da in der Ukraine gerade passiert, aber wir haben 20 bis 30 Kriegsschauplätze in dieser Welt. Das ist die dunkle, finstere Realität. Und Jesaja geht hier hin und schafft Kontrast. Ich habe euch den Vers 21 nochmal mitgebracht aus Kapitel 8. So wird man umherziehen, bedrückt und hungrig. Und wenn man Hunger leidet, wird man wütend und verwünscht seinen König und seinen Gott. Man wendet sich nach oben und blickt zur Erde, aber siehe, Not und Finsternis, dunkle Bedrängnis und in Finsternis ist man verstoßen. Es war nicht lustig damals. Das hat er geschrieben unter seinem damaligen Eindruck des Lebens. Und was Jesaja da zu schaffen machte, macht uns, wie gesagt, zum Teil heute auch zu schaffen. Wir sitzen zwar hier schön im Trockenen und im Warmen, aber wir wissen, es ist nicht überall so. Und dass das Menschen wütend macht, dass es Menschen gibt, die nach oben und nach unten gucken, die auf ihren König gucken, auf ihre Politiker und die diese Politiker und Könige verwünschen und richtig wütend sind und am Ende vielleicht sogar wütend sind auf Gott. Ja, das kann man verstehen, wenn man in solchen Zeiten lebt. Wird sich das nie ändern? Wird das nie vorbei sein? Wird es je eine Lösung geben? Kommen wir irgendwann dahin, dass es keine Kriege mehr gibt? Jesaja sagt ja, es gibt eine Lösung. Es wird eine Lösung geben. Und zwar eine Lösung von einem anderen Stern. Er endet in Vers 22 nicht mit Finsternis alleine. Es kommt ein Aber. Es kommt ein Dennoch. Und Jesaja sagt in Vers 23, das Dunkel bleibt nicht dort, wo Bedrängnis ist. Das Dunkel bleibt nicht dort. Was Jesaja jetzt macht, ist, er macht einen Perspektivwechsel. Er ändert die Perspektive. Im Grunde genommen ist das sowas wie Licht an, spot on. Jesus kommt und sorgt für Jubel. Das ist das, was er sagen will. Ein Kontrast der Hoffnung in 9,1 im Gegensatz zu Kapitel 8 zum Ende von Kapitel 8. Perspektivwechsel. Und das, was dann hier passiert in den ersten Versen von Kapitel 9, das ist eine poetische Darlegung dessen, was dann kommen soll in Zukunft. Dessen, was passiert auch 700 Jahre später, wenn Jesus Christus kommt. Die Finsternis, in der die Menschen gehen, das ist das eine, aber es wird ein Licht der Hoffnung kommen, in dem Menschen dann leben und sehen können, wie es ist, mit Jesus zu leben. Dieses Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Totenschattens wohnten, strahlte dieses Licht auf. Ich habe mich gefragt und frag dich genauso bei diesem Thema Perspektivwechsel. Was nimmst du mit in diesen Tagen? Mit Blick auf diese Frage, ja, wie du auf dein Leben guckst. Was ist dein Blick aufs Leben? Eher so das Negative der Welt? Das Negative an dir, an anderen, das Negative an Gemeinde? Oder lassen wir es neu zu, dass Jesaja unseren Blick auf Jesus richtet? Ich glaube, dass wir immer wieder Grund haben, auf negative Dinge zu gucken in unserem Leben. Aber das, was Jesaja hier eigentlich ein Stück weit auch bei uns hervorrufen will, ist, dass wir auf das Positive gucken, auf dieses Licht, das in Jesus Christus gekommen ist. Und Jesus lebt. Das ist immer noch eine erfahrbare Realität heute. Und ich finde das genial, diese Prophetie Jesajas. Und Prophetie mag für die einen böhmische Dörfer sein oder ihnen auch Spanisch vorkommen. Jesaja hat das damals auf Hebräisch geschrieben. Und das, was er geschrieben hat, die Stoßrichtung dessen, was wir heute Evangelium nennen, gute Nachricht, das ist mittlerweile in fast alle Sprachen der Welt übersetzt. Dieses Buch, die Bibel, ist wie kein zweites Buch verbreitet. Und selbst Harry Potter hat es nicht geschafft, es zu überholen. Es ist unglaublich. Und die gute Nachricht von Jesus, diesem Licht, die schon hunderte Jahre vor seiner Geburt unzählige Male im Alten Testament hervorgesagt wurde, die da durchsickerte, das ist die gute Nachricht auf der einen Seite von seinem Kommen, da haben wir die Krippe, aber auch die gute Nachricht von seinem Reich, das ist das, was er in seinem Dienst gezeigt und auch gelebt hat, diese ganz andere Art von Umgang mit Menschen, dann die, wie es schien, zuerst nicht ganz so gute Nachricht vom Kreuz, die aber dann gemeinsam mit der Auferstehung zur allerbesten Nachricht wurde, die die Welt je gesehen hat, weil Jesus lebt, weil Jesus gesiegt hat über Tod, über Sünde, über Finsternis. Alles das ist im Alten Testament hunderte von Jahren vorher angedeutet worden, mal klar, mal weniger klar. Und ich rate euch, da mal genauer hinzuschauen, euch vielleicht mit diesem Thema auch Prophetie im Alten Testament mal neu zu beschäftigen, weil uns das ganz, ganz neu auch den Blick eröffnet, wie so ein Universum auf die Größe Gottes. Und Gott hatte eine Absicht, weil es geht ihm immer um diese Story. Von der ersten bis zur letzten Seite geht es Gott um eine Story und das ist diese Story von Jesus. Es geht immer um das Evangelium, immer mittendrin Jesus Christus. Darum geht's. Es ist die gute Nachricht, wie ihr wisst, ich sage das immer gerne und auch damit ihr das lernt, eine gute Nachricht ohne Haken und Ösen. Eine gute Nachricht, die keine schlechten Seiten hat. Jesus hat keine Haken, keine Ösen, er hat keine schlechten Seiten. Ja, Jesus wird kommen eines Tages und wird die Welt richten, aber letztendlich ist sogar das eine gute Nachricht, weil er das tut in einer Weise, die gerecht ist, die fair ist, die nicht unfair ist. Und er tut's wahrscheinlich anders, als manch einer von uns erwartet. Aber diese gute Nachricht von Jesus handelt immer davon, dass der Himmel die Erde berührt. Das ist immer das Thema, dass Gott uns Menschen nahe kommt. Und er ist uns in Jesus Christus so nahe gekommen. Und wenn Jesus uns lehrt, und das, wie gesagt, hast du angedeutet, wenn wir in den nächsten Monaten uns viel mit dem Thema Gebet beschäftigen, dann geht's auch ums Vaterunser, um dieses Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Da geht's darum, dass das, was Gottes Welt betrifft, auf unserer Welt auch Auswirkung zeigt. Und ich glaube, wir beten das zu selten. Jesajas Prophetie sagt, Gott gibt uns nicht auf. Gott hat uns nicht vergessen. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht von 1934. Da sagte Jakob Kröker, ein Theologe, der Untergang des Heute bedeutet für Gott noch lange nicht auch den Untergang des Morgen. Das letzte Wort Jesajas ist nicht Nacht oder Finsternis, sondern das Licht eines neuen Tages. Das ist der Kontrast. Das ist das, was Jesaja macht. Da war es dunkel, aber es wird hell. Das Licht kommt. Das ist der Kontrast. Und dieses Licht und diese Perspektive auf das Morgen ist auch eine Perspektive für die Ewigkeit. Weil das verbunden ist damit, dass wenn ich diesen Jesus Christus kennenlerne, dass ich eine Zukunft habe, die über den Tod hinausgeht. Aber die Frage ist, was macht uns auch heute Mühe? Jeder trägt ja irgendwie so sein Päckchen. Der eine oder andere ist krank. Wir haben den Dieter verloren. Eine traurige Sache und eine traurige Phase für uns, aber für Anita vor allen Dingen. Was macht uns Mühe? Was ist gerade unser Dunkel? Jesajas Alternativvorschlag zu dem Verharren im Dunkel, zum Verharren im Negativen, ist, dass wir Jesus das Licht nutzen als Power und als Quelle, um unser Gestern und die traurigen Momente unseres Gestern zu verkraften. Einerseits, aber andererseits auch, um das Heute zu bewältigen, das, was uns heute belastet und betrifft, und eine Perspektive, eine fröhliche Perspektive auf unser Morgen zu gewinnen. Dieses Licht als Metapher ist dieser Hinweis, dass Jesus Christus uns in unserem Gestern, in unserem Heute und in unserem Morgen wirklich helfen kann. Als helle Quelle, als wärmende Quelle. Und somit ist Jesajas Botschaft eine Trostbotschaft und die geht über die Dunkelheit seiner Zeit hinaus und über die Dunkelheit unserer Zeit hinaus, weil sie dieses Spotlight auf Jesus Christus richtet. Immer wieder Jesus. Und Gott weiß, was morgen kommt. Er weiß auch, wann welcher und wann wessen Stern verglüht, weil Jesus Christus Herr der Dinge ist. Nicht Herr der Ringe, aber Herr der Dinge, weil er über allem steht. Und er weiß, wann ein Krieg endet. Es heißt nicht, dass der Morgen endet, aber ich glaube, dass wir aufgefordert sind, auch für solche Dinge zu beten, dafür zu beten, dass der Herr diesem ganzen Kram ein Ende macht, der so belastend ist in dieser Welt. Und Jesus sagte mal, frei übersetzt, relax. Ihr habt in der Welt zwar Angst oder Kummer, aber ich hab's im Griff. Und das ist mein Trost, auch wenn ich nicht alles verstehe, aber mein Trost ist, dass da einer ist, der über allem steht, der Schöpfer des Universums. Und Gott lässt sich nicht blenden von irgendwelchen Namen. Gott lässt sich nicht blenden von irgendwelchen Waffen, mit denen irgendwelche Despoten irgendwelchen anderen Menschen drohen. Gott lässt sich nicht blenden, weil sein Name und besonders ein Name über allen anderen Namen steht. Und das ist der Name Jesus. Der steht über allem. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und auch da, interessant, Jesaja 7, etwas weiter vorher, in Vers 14, da ist Jesaja hingegangen und hat diesen Namen Jesus im Grunde genommen ganz konkret angekündigt. Da hat er Jesaja geschrieben, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Und jetzt kommt's, siehe, die Jungfrau hat empfangen, sie gebiert einen Sohn und wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet Gott mit uns, also Gott wird Mensch. Gott hat eine Lösung für die Finsternis in dieser Welt. Und für mich ist das eine, er selbst ist die Lösung. Er selbst ist die Lösung, indem er kommt und Mensch wird in der Krippe. Und Jesaja hat das ganze Komplettpaket angekündigt, von der Krippe übers Kreuz bis hin zu diesem Reich, das ewig Bestand hat und dessen König Jesus Christus ist. Und er hat das getan 700 Jahre im Voraus. Wenn Bethel-Geuze kaputt geht oder gestern kaputt gegangen ist, wir kriegen es erst in 600 Jahren mit. Jesaja ist hingegangen und hat 700 Jahre im Voraus gesagt, das und das und das und das und das wird passieren. Und wenn man Jesaja 53 liest, eine Beschreibung 700 Jahre vor Christus von der Kreuzigung, das ist krass. Da sind Einzelheiten genannt, die dann tatsächlich auch passiert sind. Und ich finde das einfach nur wow. Und deshalb ist dieser erste Vers in Jesaja 9, Vers 1, diese Überleitung von der Finsternis zum Licht so wichtig, weil sie uns dazu bewegen will, der hoffnungsvoll einer neuen Ära entgegenzublicken, weil wir eine Zukunft haben. Und dann ist interessant, und den Vers hast du auch gelesen in dieser Geschichte heute Morgen, dass Jesus, als er dann seinen Dienst angetreten ist, und das ist dann cool, also für mich als Theologen, das macht mir immer richtig Spaß, sowas dann zu sehen. Jesus geht dann hin in Johannes 8 und sagt zu den Leuten, die da standen, und da war einiges an verschiedenen Leuten da bei ihm, er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ne? Ich habe euch den Vers da mitgebracht. Und die Pharisäer und die Theologen, die da stehen, die haben wahrscheinlich, weil sie das Alte Testament kannten und wussten, wie viele Metaphern, wie viele Lichtmetaphern auf den Messias bezogen worden sind, die haben im Grunde genommen wahrscheinlich da gestanden, sagt er gerade, dass er der Messias ist? Ist das das, was er behauptet? Jupp, genau das tut er da. Jesus geht hin und fordert die heraus, indem er sagt, ich bin dieses Licht. Und er wird damit ganz konkret, weil die Leute hatten damals alle, die hatten nicht die Bibelstelle mit Jesaja 9 und so weiter, wie wir das heute haben, aber die kannten die Stelle von diesem Licht. Diese, die in Jesaja 60 und viele andere, die auf den Messias hingewiesen haben, indem sie die Metapher des Lichts gebraucht haben. Und dann argumentieren die Pharisäer dagegen und sagen, du gibst doch nur von dir selber Zeugnis, und Jesus kontert. Und mit eigenen Worten würde ich sagen, dass er sowas Ähnliches gesagt hat, Jungs, blickt ihr es nicht oder wollt ihr es nicht blicken? Ihr kennt das Alte Testament, guckt doch mal genau rein. Ihr habt doch diese Schriften der hebräischen Bibel, lest sie doch mal und lest mal Jesaja. Bis heute haben viele im jüdischen Volk ein Problem mit Jesaja 53, das wird gemieden, weil das so sehr und so konkret auf die Kreuzigung hinweist. Das war denen ein Problem. Und Jesus sagt, Leute, Jesaja hat's gesagt, ich sag euch das nochmal, ich bin dieses Licht. Und wir sollten diesen Fehler nicht machen, den die Pharisäer damals gemacht haben. Wir sollten den nicht wiederholen. Wir sollten nicht die Fakten ignorieren. Die Bibel ist ein altes Buch, ja. Das ist ein altes Buch, aber es ist kein Märchenbuch. Und ihr könnt die Wahrheit in diesem Wort finden. Vielleicht braucht ihr Hilfe, mag sein, aber die Bibel ist in sich stimmig. Und das, was diese Prophetie will, ist, sie will uns in die Nachfolge führen, so wie Jesus das gesagt hat. Sie möchte, dass wir dahin kommen, dass wir dieses Licht der Welt erkennen und ihm folgen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Ich bin das Licht der Welt. Schön und gut. Geht nicht nur darum, alles hell zu machen und schön warm. Ich möchte, dass ihr mir folgt. Ich möchte, dass ihr mir hinterhergeht. Folgt mir, weil ich lasse euch nicht im Dunkel stehen. Und ich glaube, dass die vielleicht intensivste Berührung von Himmel und Erde in dem Moment passiert, wo wir hingehen und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Mach du mein Leben neu. Viele von uns, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, die kennen diesen Vers. Der wird in einem anderen Zusammenhang gebraucht, aber ist einfach auch ein schönes Bild aus der Offenbarung, wo Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Türe und ich klopfe an. Wenn mir jemand aufmacht, dann werde ich eingehen und werde mit ihm gemeinsam eine Mahlzeit halten. Tolles Bild. Ein tolles Bild für das, was es bedeutet, diesem Licht zu begegnen, Jesus zu begegnen und sich dann zu fragen, okay, was mache ich jetzt mit dem Typen? Der klopft schon wieder. Da steht er an dieser Türe. Und ich weiß nicht, ob du schon mal drüber nachgedacht hast, Jesus diese Türe zu öffnen und dann zu sagen, Jesus, komm rein. Was meines ist auch dein. Du hast jetzt das Kommando. Herzlich willkommen. Alles deins. Cool, oder? Wir Christen, die wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, wir müssen uns vielleicht inzwischen manchmal fragen, ob wir Jesus vielleicht die Tür geöffnet haben, ihn aber dann im Türrahmen haben stehen lassen. Wenn Jesus unseren Türrahmen ausfüllt, dann wird das nicht zu einem erfüllenden Leben führen, wenn wir ihn da stehen lassen. Erfüllung im Leben beginnt, wenn Jesus nicht nur den Türrahmen ausfüllt, sondern jeden Raum in unserem Leben, inklusive der Kammern, inklusive der Entscheidungen, die wir treffen für die Dinge, die uns wichtig sind. Einen weiteren Vers, den Jesaja nimmt, um zu beschreiben, was dieses Leben mit diesem Licht auslöst, steht in Vers 2. Da sagt er, du mehrtest die Nationen, schenktest ihr große Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Auch da wieder Metaphern, die er benutzt. Metaphern, die zeigen, wie die Wirkung dieses Lichts ist. Es löst gute Stimmung aus. Es macht fröhlich. Es macht, dass wir Freude haben oder haben können. Und wer dieses Licht kennenlernt, der wird vor Freude springen wollen. So ähnlich wie die Argentinier heute Nachmittag wahrscheinlich. Oder die Franzosen. Keine Ahnung. Aber das ist so, als wenn man einen Pokal gewinnt und sich riesig drüber freut. Als ich 1979 die Entscheidung getroffen habe, mit Jesus leben zu wollen, war das ähnlich. Das war eine echte Freude. Spot an, dunkel aus. Jesus befreit von der Last und von der Unterdrückung. Noch ein paar Gedanken zu den Versen 3 und 4 von Jesaja 9. Jesaja hat ganz konkrete Ereignisse, habe ich schon gesagt, seiner Zeit vor Augen. Und er sieht diese Unterdrückung durch die Feinde und dieses unterdrückende Joch und sagt, er wird's zerbrechen. Und Joch, Stange und Stab hat er in Kapitel 10 schon mal erwähnt als Werkzeuge der Unterdrücker Assyriens. Das waren Instrumente, um Menschen zu brechen, um Menschen zu foltern und zur Arbeit zu zwingen. Aber es sind einfach auch Metaphern, die ein bisschen was darüber sagen, wie Menschen unter Lasten leiden. Und das ist das, was uns interessiert heute. Und das Spannende an diesem prophetischen Abschnitt von Jesaja ist nicht nur, dass alles genau in seine Zeit passte, sondern dass die Menschen zur Zeit Jesu genau das Gleiche empfunden haben. Die haben genau die gleiche Unterdrückung empfunden, wie die damals unter Assyrien, sie dann unter den Römern. Und wenn Jesus dann sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, dann dachte er auch konkret an diese Alltagslasten, an diese Menschen, die litten unter diesen Steuern, die sie zahlen mussten und so weiter. Und dann geht Jesus aber auch hin, und das ist spannend, er nimmt auch hier im Grunde diese Bilder aus dem Alten Testament, die für Negatives standen, und verwandelt sie in etwas Positives. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, denn mein Joch ist sanft. Es quält nicht. Es ist sanft. Und es ist leicht. Und das ist eine Einladung, Jesus zu folgen. Und wer das damals begriff, der kehrte um, der ließ sich taufen, der folgte Jesus nach, der war dann einer von seinen. Und viele begriffen damals eben, dass Jesus dieses verheißene Licht aus Jesaja und anderen Stellen des Alten Testamentes ist. Sie wussten, die Prophetie erfüllt sich vor unseren Augen. Ich glaube, es gibt noch mehr Prophetie, die sich auch in unseren Tagen noch erfüllen kann und wird. Aber vielleicht spürst du, wenn du mir zuhörst, dass Jesus jemand sein könnte, der Sehnsüchte in dir stillen kann. Dass Jesus Vakuum ausfüllen kann, das du vielleicht empfindest. Dann lade ich dich ein, Ja zu sagen, einfach Ja zu sagen zu Jesus, komm rein. Ich will mit dir leben. Ich will, dass du derjenige bist, der in meiner Bude das Sagen hat. Das ist mein Wunsch für dich, das ist mein Wunsch, dass wir das ja immer wieder auch sagen als Christen, dass wir Jesus immer wieder den Platz geben, in unserem Leben zu bestimmen, wo es lang geht. Dieses in dem Text, was wir eben gehört haben von dem Verbrennen der Stiefel und der blutigen Kleider, das klingt ein bisschen komisch, aber das war damals so eine ganz typische Sache, die man gemacht hat, nachdem man einen Krieg gewonnen hat. Man hat das Zeug, was man damals erobert hat, man hat das verbrannt und in gewisser Weise Gott die Ehre gegeben für den Sieg. Das nur so am Rand. Zum Schluss, wer Jesus folgt, der wird, wie Epheser 1, Vers 6 sagt, der wird der Macht der Finsternis entrissen und wird aufgenommen in das Reich des geliebten Sohnes. Darum geht's, dass Jesus, der dieses Licht ist, uns gerne in seinem Reich haben möchte. Aber er zwingt uns da nicht rein, sondern er lädt uns ein, Ja zu ihm zu sagen und zu sagen, ja, ich will dabei sein, ich will, dass du mein König bist. Und Jesaja hat vielleicht auch noch prophezeit, indem er von diesem Kontrast sprach, Licht, Finsternis, dass Jesus tatsächlich dem Reich des Fürsten dieser Welt den Gar ausmacht. Was auch sehr, sehr tröstlich ist. Und ich glaube, mit der Wiederkunft Christi, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir letztendlich das erleben, was Jesaja mit angedeutet hat, dass wir eines Tages auf einem neuen Planeten Erde unter einem neuen Himmel leben, wo das Leben geprägt ist von diesem König Jesus, wo Jesus selber das Licht ist, das wir brauchen. Und ich wünsche euch das, dass euer Herz erreicht und dieser Jesus vielleicht eine Chance bei euch bekommt, falls er das noch nicht bekommen hat. Ich bete. Lieber Jesus, ich möchte dir danken, dass du gekommen bist. Ich möchte dir danken, dass du nicht nur in der Krippe gelegen hast, sondern dass du als ewiger Gott dich bereit erklärt hast, Mensch zu werden. Du, der du das Universum geschaffen hast, der du uns geschaffen hast, uns liebst und uns Bedeutung gibst. Danke, dass du ja unter uns gelebt hast und dass du möchtest, dass wir uns dir anschließen und dir vertrauen. Und ich bete, dass das passiert. Ich bete, dass du einen Ruck in unser Herz gibst, dass wir uns dir anschließen, dir und deinem Reich, dir und deinem Licht. Amen.